SRF 3.
€40.000 statt €20.000 Lohn. Warum das Kantonsparlamentarierinnen in Zürich mehr als angemessen finden. Das Geschäft mit dem Wohlstandsbauch, weshalb Novartis fast $10 Milliarden für eine defizitäre US-Firma ausgibt. Und dann die Rückendeckung der Bevölkerung, was die Demonstrierenden in Hongkong nach dem Sieg bei den Bezirkswahlen vorhaben. Das ist Info 3 am Montagmittag mit Nina Gigax. Selbst bestimmen, wie viel man verdient. Klingt gut. In Zürich machen das heute die Kantonsparlamentarierinnen und Parlamentarier. Sie wollen sich eine satte Lohnerhöhung verpassen. Statt jährlich €20.000 Entschädigung und Spesen sollen sie neu €40.000 bekommen. Das sei noch immer bescheiden, so der Tenor im Zürcher Rathaus. Aber Parlamentarierinnen und Parlamentarier in anderen Kantonen verdienen deutlich weniger. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Bald 20 Jahre sitzt Rudi Leiss schon für die SP im Zürcher Kantonsparlament. Mehr als 70 Halbtagessitzungen pro Jahr absolviert er. Und nur schon diese reine Sitzungszeit sei aktuell viel zu schlecht entschädigt, findet Leiss.
Im Moment arbeiten wir, wenn man nur die Parlamentsarbeit anschaut, etwa für 25 Franken in der Stunde. Und wenn ich Stimmenzähler bin in einer Gemeinde, erhalte ich mehr ohne grosse Lektüre vorher oder ohne grosse Fraktionsarbeit. Das ist erbärmlich.
Denn zusammen mit der Arbeit in verschiedenen Kommissionen und der dringend notwendigen Sitzungsvorbereitung sei ein Parlamentsmandat in Zürich mit einer 30%-Stelle vergleichbar, so Leiss. Und deshalb sei es gerechtfertigt, die Entschädigung neu auf gut €40.000 zu erhöhen. Einzig der SVP-Fraktion geht dies zu weit. Ein Parlamentsmandat müsse zwar schon angemessen entschädigt sein, findet SVP-Fraktionschef Martin Hübscher, aber
wir müssen aufpassen, dass sich das nicht zu fest lohnt. Wir sind überzeugt, dass das eigentlich ein falsches Signal ist, wenn man für die Entschädigung in den Kantonsrat will.
Außerdem, so Hübscher, in anderen Kantonen sei das Parlament viel schlechter entschädigt. Gemäss einer Aufstellung der Neuen Zürcher Zeitung von 2017 befinden sich Kantone wie Appenzell-Innerrhoden, Solothurn oder Basel-Land am unteren Ende der Lohnskala. Oder auch Luzern mit jährlich gut €13.000 Entschädigung. CVP-Politiker Josef Wies, der aktuelle Präsident des Luzerner Kantonsparlaments, sagt:
Die Entschädigung in Luzern ist sicher nicht überdimensioniert. Das ist sicherlich der Fall. Aber ich glaube, so, wenn wir schauen, auch bezüglich der Anzahl der Kandidierenden, in dem Sinne kann man sagen, also es schreckt zumindest nicht ab.
Mit gut €23.000 jährlich gehört Bern zu den Kantonsparlamenten, die höhere Entschädigungen zahlen. Zürich würde sich nun aber an die Spitze setzen, mit der geplanten Erhöhung, die das Zürcher Kantonsparlament heute mit großer Wahrscheinlichkeit absegnet. Zürich will sich aber gar nicht mit anderen Kantonen vergleichen. Rudi Leiss von der Zürcher SP sagt, die Arbeitslast im Zürcher Rathaus entspreche eher der im Bundeshaus.
Man kann es mit dem Nationalrat vergleichen. Der Zürcher Kantonsrat hat genau die gleichen Sitzungszeiten wie der Nationalrat, aber der Nationalrat ist 6-mal besser entschädigt als der Zürcher Kantonsrat.
Nationalräte kommen nämlich jährlich auf gut €130.000. Da scheint die Erhöhung auf €40.000 in Zürich tatsächlich fast bescheiden.
Mehr bezahlbaren Wohnraum, das will die Initiative mit dem gleichlautenden Namen. Jetzt hat der Bundesrat seine Meinung dazu bekannt gegeben, Pascal Schmitz.
Und er empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Der Verband der Mieterinnen und Mieter verlangt von Bund und Kantonen, das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen zu fördern. Mindestens 10% der neu gebauten Wohnungen müssten im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus sein. Wie der Bundesrat schreibt, gäbe es in der Schweiz ausreichend guten und finanziell tragbaren Wohnraum. Er halte Markteingriffe für nicht notwendig. Das Parlament hatte die Mittel für den gemeinnützigen Wohnungsbau um €250 Millionen aufgestockt. Es handelt sich um einen indirekten Gegenvorschlag, der sofort in Kraft tritt, falls die Volksinitiative abgelehnt wird. Abgestimmt wird am 9. Februar. In der Schweiz trinken weniger Menschen täglich Alkohol als noch vor 25 Jahren. Das zeigte eine Erhebung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2017. Demnach ging die Zahl der Personen, die täglich konsumieren, in diesem Zeitraum von 20 auf 11% zurück, also um fast die Hälfte. Zugenommen hat dagegen die Zahl der Personen, die mindestens einmal im Monat bis zum Rausch trinken. Vor allem junge Frauen haben dabei gegenüber den Männern aufgeholt. Insgesamt hat sich der Anteil der alkoholtrinkenden Menschen in der Schweiz in den letzten 25 Jahren kaum verändert.
Info 3. bei Mittag.
Tabletten, Pillen, Spritzen gegen hohen Blutdruck, Übergewicht oder zu hohe Cholesterinwerte. Sie sind gefragt. Herz-Kreislauf-Krankheiten nämlich sind die Krankheiten unserer Wohlstandsgesellschaft. Ein gutes Geschäft also, da lässt sich so richtig viel Geld verdienen. Das wissen die Pharmakonzerne, auch der Basler Pharma-Multi Novartis. Novartis will fast 10 Milliarden Dollar investieren in die US-Biotechnologiefirma Medicines Company, die einen Cholesterinsenker am Start hat. Frage an Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti. 10 Milliarden für eine kleine Firma, die bisher nur Verluste gemacht hat, rechnet sich das wirklich?
Ja, wenn man den Aussagen von Novartis-Chef Vas Narasimhan Glauben schenkt, dann rechnet sich das früher oder später. Von mehreren Millionen möglicher Patienten ist die Rede. Das Medikament Inclisiran basiert auf einer relativ neuen Technologie. Sie nützt vereinfacht gesagt die Moleküle im Körper der Patienten, um gewisse Gene abzuschalten, Gene, die bei einer Herzerkrankung eine Rolle spielen. Übrigens finden auch die Finanzanalysten den Kaufpreis von fast 10 Milliarden Franken angemessen. Sie verweisen darauf, dass die klinischen Tests des Medikaments schon sehr weit fortgeschritten sind und bisher alle positiv verlaufen sind. Mit anderen Worten, das Risiko, das Novartis mit diesem Kauf eingeht, ist überschaubar und genau das hat eben seinen Preis.
Medikamente gegen Bluthochdruck und so weiter sind meist sehr teuer. Warum das eigentlich?
Ja, grob gesagt kann man sagen, je besser die Heilungsaussichten, desto teurer das Medikament. Diese Medikamente, die werden ja in der Regel von der Krankenkasse bezahlt, nicht direkt vom Patienten. Und wenn das Medikament sehr wirksam ist, dann können die Kassen eben auch Folgekosten einsparen. Das zumindest ist die gängige Argumentation der Pharmafirmen, um die hohen Preise zu rechtfertigen. Ein weiterer Punkt ist die sehr aufwendige und teure Forschung. Längst nicht alle Forschungsaktivitäten münden in einem erfolgreichen Medikament. Das heißt im Umkehrschluss, dass die erfolgreichen Medikamente die erfolglosen quasi quersubventionieren müssen. Auch deshalb kosten sie so viel.
Novartis setzt ja voll auf diesen Wohlstandsmarkt und hat in den letzten Jahren viele Zukäufe in diesem Bereich gemacht. Warum diese Strategie und nicht etwa selber mehr Medikamente entwickeln?
Das hat zum einen damit zu tun, dass es sehr riskant und teuer ist, Medikamente selber von Grund auf zu entwickeln, weil es eben längst nicht alle Wirkstoffe zur Marktreife schaffen. Deshalb kann es aus Sicht eines großen Pharmaunternehmens sinnvoll sein, die Forschung hauptsächlich den kleinen Start-ups und Biotech-Firmen zu überlassen und diese dann kurz vor dem Durchbruch aufzukaufen, so wie das Novartis jetzt eben mit Medicines getan hat. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Patente. All die Firmen, die Novartis aufgekauft hat in den letzten 2 Jahren, die haben Medikamente in der Pipeline, die durch ein Patent geschützt sind. Diese ersetzen die angestammten Medikamente von Novartis, bei denen der Schutz abgelaufen ist. Und mit einem externen Zukauf können diese Patente eben sehr viel schneller ersetzt werden, als wenn zuerst selber ein Wirkstoff entwickelt werden muss.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti live im Info 3. Vielen Dank. In der Luxusgüterbranche dürfte es zu einer großen Übernahme kommen nach Verhandlungen in den letzten Wochen, Pascal.
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH, zu dem unter anderem Louis Vuitton gehört, will den amerikanischen Edeljuwelier Tiffany übernehmen für rund 16 Milliarden US-Dollar. Es gebe eine endgültige Vereinbarung, teilte der Konzern mit. Die Aktionäre von Tiffany müssten allerdings noch zustimmen. Die Übernahme soll Mitte nächsten Jahres abgeschlossen werden. Für LVMH ist die Übernahme von Tiffany die bisher größte. Der vor 182 Jahren gegründete Juwelier ist weltweit bekannt, weil er im Hollywood-Film «Breakfast at Tiffany's» vorkam. Die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre waren 2018 so hoch wie noch nie zuvor. Das teilte die Weltorganisation für Meteorologie, eine Sonderorganisation der UNO, am Morgen mit. Der letzte vergleichbare Wert liege mehrere Millionen Jahre zurück. Die heutige Konzentration an CO2, also Kohlendioxid, betrage etwa 150% des Wertes aus der vorindustriellen Zeit um 1750. Kohlendioxid ist wesentlich für den Klimawandel verantwortlich. Der Anstieg der CO2-Konzentration ist laut der UNO-Organisation auf Treibstoffe aus nicht erneuerbaren Energien zurückzuführen. Es gebe keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Die Organisation rief die Staatengemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen auf.
Info 3 Mittag.
Seit Monaten gehen in Hongkong Tausende auf die Straße für mehr Demokratie. Seit gestern, wissen Sie, die Bevölkerung steht hinter uns. Eine Mehrheit hat sich nämlich bei den Bezirkswahlen für das demokratische Lager ausgesprochen. Und das gibt Aufwind. Aus Hongkong, Martin Aldrovandi.
Es ist ein sehr starkes Signal an die Regierung in Hongkong und in Peking. Die Hongkonger sollten dieses Resultat nutzen, um in Zukunft mehr Demokratie zu fordern, sagt Kelvin Lam vor Journalisten. Der frisch gewählte Bezirksrat gehört zum demokratischen Lager. Er war für den Demokratieaktivisten Joshua Wong eingesprungen, nachdem Wong von den Behörden nicht zur Wahl zugelassen wurde. Politische Macht haben die Bezirksräte kaum, vielmehr sind sie für Anliegen in ihren Stadtvierteln zuständig. Da die Hongkonger ihr Parlament nur beschränkt wählen dürfen, sind die Bezirkswahlen die einzige Möglichkeit der Hongkonger, sich an der Urne Gehör zu verschaffen. Die Parlamentsabgeordnete Claudia Mo betrachtet die Wahlen deshalb als inoffizielles Referendum zur Regierung.
This is a slap in the face for Carrie Lam because she kept she used to talk.
Für Regierungschefin Carrie Lam ist das Resultat ein Schlag ins Gesicht. Sie hat zuvor immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen, die ihre Peking-treue Regierung unterstütze. Jetzt hat sich gezeigt, sie lag vollkommen falsch. An ihren Forderungen wird die Demokratiebewegung nun erst recht festhalten, so sagte der Demokratieaktivist und früherer Chef der Demokratischen Partei, Albert Ho, bereits am Wahltag.
The first most important thing is independent inquiry.
Das Wichtigste ist eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Die Polizei kann sich nicht selbst untersuchen, sie hat keine Glaubwürdigkeit. Wir brauchen eine unabhängige Institution, die glaubwürdig und mächtig genug ist. Eine solche Untersuchung hat die Hongkonger Regierung bisher abgelehnt. Auch Regina Ip, Abgeordnete des Pro-Peking-Lagers in Hongkongs Parlament, will davon nichts wissen. Man müsse die Wahlen richtig interpretieren, sagte sie vor Journalisten. Ich denke, es ist nicht angemessen, diese Bezirkswahlen als Referendum zu bezeichnen. Es wurde ja nicht über ein bestimmtes Thema abgestimmt. Was wir hier gesehen haben, ist eine reine Politisierung von Lokalwahlen. Auch Peking will das Wahlergebnis richtig interpretiert wissen. So schreibt die Parteizeitung Global Times heute, westliche Medien hätten mit ihrer Berichterstattung dem demokratischen Lager geholfen. Und Außenminister Wang Yi sagte schlicht, egal was passiere, Hongkong gehöre zu China. Klar ist, weder die chinesische noch die Hongkonger Regierung können jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen. Wenn sie nicht auf die Demokratiebewegung zugehen, riskieren sie Widerstand frustrierter Wähler und eine erneute Eskalation der Gewalt.
Es bleiben Börse und Wetter.
Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.442 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 0,985 gehandelt und der Dollar zu 99,76 Rappen. Und das Wetter? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Nina hat mir hier gleich ausgeholfen. Herzlichen Dank. Das Wetter gerne. Folgendermaßen. Heute im Norden gebietsweise Hochnebel, sonst trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig, 6 bis 10 Grad, im Süden 14 Grad.
Info 3 liefert die Geschichte hinter der Schlagzeile kompakt. Im Studio heute Mittag Yvonne Lambricker, Pascal Schmitz und Nina Gigax.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.